Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Hallo, mein Name ist Sarah Zerbe und ich lese einen Abschnitt aus meinem Online-Journal Super Space Labor 2020, der sich so zwischen April und Mai 2021 ereignet hat. Vögel fallen tot vom Himmel wegen Diktatur, Teil 1. Eine neue Entwicklung. Keine Albträume mehr, dafür neuerdings jeden Morgen ein anderes Detail, das sich mit genügend Interpretationswillen als böses Omen einordnen ließe. Gestern war es ein Militärhubschrauber, der über dem Schrevenpark kreiste, als würde dort ein Remake von Apocalypse Now gedreht. Ich hörte schon den Ritt der Walküren vor meinem geistigen Ohr und fragte mich, ob das die nächste Eskalationsstufe ist. Nur, wovon genau? Heute früh ist es ein nacktes, totes Vogelküken, das am Fuß der Hecke vor dem Hauseingang liegt. Ich würde es gern angemessen begraben, kann aber mit dem Hund an der Leine nichts ausrichten. Besser wäre es, wenn er das tote Küken gar nicht erst bemerkt. Ich bin erleichtert, als es bei unserer nächsten Hunderunde nicht mehr an seinem Platz liegt. Diese Hunderunde habe ich in kluger Voraussicht so gelegt, dass wir während der Corona-Clowns-Demo, deren Abschlusskundgebung auf dem Professor-Peters-Platz stattfinden soll, also quasi direkt in meinem Vorgarten, nicht zu Hause sind. Leider geht dieser Plan nicht auf. Auf dem Westring stauen sich die Polizeiautos. Es sind Stimmen durch einen Lautsprecher zu hören. Immerhin kann ich sehen, dass viele Leute bei der Gegendemo sind, alle mit Masken und ausreichend Abstand. Kurzes Aufatmen. Bis ich sehe, wie sich zwei von den selbsternannten QuerdenkerInnen ohne Masken auf dem Grünstreifen vor meinem Fenster innig umarmen. Mir wird ein wenig schlecht. Wie irgendwie ökig aussehende Mitfünfziger einhellig neben offensichtlichen Nazis herlatschen. Alle dicht an dicht. Plakate, die entweder irgendwas mit Liebe und Angst beschwören oder sich auf irgendein Denken berufen. Oder noch schlimmer, irgendwas von totaler Hygiene. Eine blonde Frau trägt eine Rastafari-mäßige Häkelmütze in Deutschlandfarben und haut im Gehen auf eine Trommel. Und ich denke, dass eigentlich allein ihr Anblick gereicht hätte, um eine Idee zu bekommen, wie sich diese unsägliche Interessengemeinschaft zusammensetzt. Die Demo soll laut Twitter eigentlich schon längst aufgelöst sein, weil sich hier ja ganz offensichtlich niemand an die Hygieneauflagen hält. Trotzdem ziehen fast alle in dieselbe Richtung den Westring herunter, mit selbstgefälligen, feisten Gesichtern. Sie schaffen es nicht einmal, Abstand zu den bedauernswerten zwei Menschen zu halten, die bei der Eisdiele gegenüber ein Eis gekauft haben und sich nun so nah wie möglich an die Wand zu drücken versuchen. Mir fallen schließlich drei SchwurblerInnen auf, die sich angeregt über etwas unterhalten, das an der Bushaltestelle vor meiner Tür auf dem Boden liegt. Einer von ihnen macht sogar ein Foto. Als sie weg sind, meine ich zu erkennen, dass es sich dabei um das tote Vogelküken von heute Morgen handelt. Vögel fallen tot vom Himmel. Vielleicht aber auch nur: Vögel fallen tot vom Baum. Diesen Satz habe ich einmal auf einem alarmistischen Plakat über die angeblichen Gefahren von 5G gelesen. Dabei wird das Küken keinen Meter weit geflogen sein, außer eben auf den Boden, erst recht nicht am Himmel. Wahrscheinlich wandert das bedauernswerte Wesen nun einmal durch alle einschlägigen Telegram-Gruppen. Ich wünsche allen Menschen, die in diese Demo involviert waren, die Pest an den Hals. Auf der nächsten Hunderunde muss ich Sticker abkratzen. Zu Hause wasche ich mir ausgiebig die Hände und denke an den toten Vogel, den ich damit nicht angefasst habe. Welches böse Omen sich wohl morgen früh zeigt. Ich kann es fast gar nicht erwarten. Vögel fallen tot vom Himmel wegen Diktatur, Teil 2. Neue Morgenroutine. Bei der ersten Hunderunde die Umgebung nach bösen Omen absuchen, die sich in letzter Zeit häufen. Gestern war es einer der grauen Blumenkübel, für die Stadt Kiel angeblich mal einen Preis bekommen haben soll und die so massiv sind, dass sie von Menschenhand nicht einfach umgestürzt werden können. Der Erdhaufen neben ihm behauptete jedoch das Gegenteil. Jemand musste ihn umgeworfen haben. Oder vielleicht sogar etwas? Ein finster dreinblickender Gärtner mit Glatze und Tätowierung am Hals schaufelte die Erde zurück in den Kasten und versuchte auch, die ramponierten Stiefmütterchen zu retten. Es gelang ihm einigermaßen. Heute früh beobachtete ich das Pfotengemenge einiger sehr kleiner Hunde, deren Kläffen auf nichts anderes als Blutdurst hindeutete. »Lulu«, brüllte eine Frau, als ein kleiner schwarzer Spitz aus dem Gebüsch hervorschnellt und drei Kontrahenten aus seiner Gewichtsklasse aufmischt. »Ich beschließe, die übliche Route zu ändern, also drehen wir um und machen einen Schlenker über einen der Stege am Schreventeich.« Den Hund gruselt es vor einer Joggerin, die auf einer Bank Dehnübungen macht. Den schlimmsten Schauer jagt mir aber eigentlich immer noch das morgendliche böse Omen vom Dienstag über den Rücken. Schon das zweite tote Vogelküken innerhalb kürzester Zeit, das aus der Hecke vor dem Haus gefallen sein muss. Diesmal war der Hund schneller, die Nase einmal kurz und heftig im Gebüsch vergraben und es mir dann direkt vor die Füße gespuckt. Ich war heilfroh, ihn um diesen Akt nicht erst bitten zu müssen. Es gab eine Notbestattung, für die ich mich seither schäme. Eigentlich hätte ich den Vogel ordnungsgemäß im Garten vergraben müssen, aber es musste schnell gehen. Trotz der dunklen Vorzeichen sind mir heute immerhin Corona-Leugnerinnen auf Fahrrädern erspart geblieben. Sie haben für heute eine Fahrraddemo angemeldet und versucht, sich jetzt Critical Mass auszugeben. Die kritische Masse hat den Plan allerdings längst durchschaut. Stattdessen sind nun planlose, opportunistische Biedermeier wie Jan-Josef Liefers der erste Staatsfeind, dessen Arbeitsvertrag beim Tatort trotz seines angeblichen Dissidententums verlängert wird. Statt der richtigen Worte für diese erratischen Zeiten finde ich also nur tote Vögel auf der Straße. Wie soll das alles enden? Vögel fallen tot vom Himmel wegen Diktatur, Teil 3. Vielleicht ist es ein etwas bedenklicher Ansatz zum Online-Tagebuchschreiben, vor allem dann einen Eintrag zu verfassen, wenn ich gleich morgens einem toten Vogel begegne. Aber vielleicht habe ich das auch einfach nicht in der Hand. Es ist neuerdings warm. Zum ersten Mal in diesem Jahr bin ich morgens ohne Jacke draußen. Ich fühle mich so leicht, dass ich ernsthaft in Erwägung ziehe, mit der schwedisch sprechenden Familie Smalltalk anzufangen, die ich fast jeden Morgen belausche und dessen jüngster Spross dem Hund jedes Mal das Fürchten lehrt. Immer ruft der Panther und kommt bedrohlich mit seinem Laufrad auf uns zugerollt. Natürlich wird diese Smalltalk-Situation niemals eintreffen. Wir sind ein paar Minuten später als sonst, die frühe Hundeflut hat sich bereits zurückgezogen. Sonnenstrahlen reflektieren auf jeder sich anbietenden Fläche. Wir blinzeln uns den Weg durch den Park. Einige Meter von dem Sandweg, über den wir schlurfen, fällt mir eine Anhäufung weißer Daunen auf, die der Wind bereits großzügig auf dem Rasen verteilt hat. Ich bin erleichtert, dass der Hund gerade eine andere Spur verfolgt, denn sie scheint zu einer toten Taube zu gehören, die rücklings im Gras liegt. Bitte lesen Sie hier keinerlei Bedeutung rein, denke ich. Es ist doch nur eine tote Taube. Als wir den Park wieder verlassen, finden wir auf der großen Kreuzung ein heilloses Verkehrschaos wieder. Die Ampeln sind ausgefallen, stelle ich verwundert fest. Habe ich hier nicht vor ein paar Minuten noch ordnungsgemäß an einer roten Ampel gewartet? Die Ursache des Chaos ist schnell ausgemacht. Eine der Ampeln liegt abgeknickt auf dem Bürgersteig. Daneben steht das Auto einer Sicherheitsfirma, das allerdings zu intakt aussieht, als dass es sich hier um das Fahrzeug handeln würde, das gerade eine Ampel auf die Bretter geschickt hat. Ich schaffe es gerade so, heil mit dem Hund über die Straße zu kommen. Die Kreuzung bleibt für den Rest des Tages chaotisch, obwohl schon am späten Nachmittag eine neue Ampel geliefert wird. Schüsse. Dass es Kiel an diesem Tag in die überregionalen Nachrichten schafft, ahne ich morgens noch nicht. Keine neuen toten Vögel. Der Krähenkadaver von letzte Woche ist längst abgetragen. Der Himmel naturtrüb. Es riecht nach Regen. Die Nachrichten, die nach der Mittagsrunde auf mich einprasseln, treffen mich unvorbereitet. Schüsse in dänischen Hagen, Brauereiviertel in Kiel nicht in dänischen Hagen, abgeriegelt wegen Amokverdacht. Ein Täter mit Maschinengewehr wird gesucht. Alle in 24118 und 24105 zu Hause bleiben. Zusammenhang zwischen beiden Zwischenfällen, nein, mutmaßlich ja, weißer SUV mit Euskirchener Kennzeichen als mögliches Fluchtfahrzeug. Ein Freund schickt ein Foto von SEK-Einsatzkräften vor dem Fenster eines Bekannten. Ich bin drauf und dran, bei Google Maps nachzuschauen, wie weit das Brauereiviertel von meiner Haustür entfernt ist, lasse es dann aber. Doch kein Amokverdacht, ruft M aus dem Wohnzimmer. Ich aktualisiere meinen Browser und da steht es schon. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus, merke, immer wenn von einer Beziehungstat oder noch schlimmer ein Beziehungsdrama geschrieben wird, ist Femizid eigentlich der richtige Begriff. Das Kieler Smalltalk-Thema für die kommenden Tage ist gesetzt. Als ich mich mit H für eine Hunderunde verabrede, führt der Weg ganz unweigerlich durchs Brauereiviertel, dem man den Polizeieinsatz 24 Stunden später schon gar nicht mehr ansieht. In der Bremer Straße rangele ich mit dem Hund um eine Packung Mayonnaise, die er partout nicht ausspucken will. Er ist in der Trotzphase. H. und ich kommen aus demselben Dorf in der Lüneburger Heide. Als wir in der 12. Klasse waren, gab es dort einen Mord auf offener Straße oder eher auf offenem Feldweg, der nie aufgeklärt wurde und auf den wir heute natürlich zu sprechen kommen. Internationales organisiertes Verbrechen wird es ja wohl nicht gewesen sein, das ist immer noch dänischen Hagen. Naja, wer weiß, ob es das organisierte Verbrechen nicht sogar bis nach Holmsetensen geschafft hat. Aber wir sollten besser nicht spekulieren. Es gibt eine dritte Leiche in einer Wohnung im Hasseldiksdammer Weg. Ein Zeitungsartikel zeigt die Fassade des Hauses, in dem sie aufgefunden wurde. Als ich wieder zu Hause bin, versuche ich anhand von Google Maps die Entfernung zu diesem Haus herauszufinden. 850 Meter, sagt der Routenplaner. Es ist die gleiche Distanz wie die zwischen dem Haus meiner Kindheit und dem Leichenfund in der 12. Klasse. 10 Minuten zu Fuß.